Ja, ganz herzlichen Dank euch Bands, dass ihr so gut uns angeleitet habt in das summende Lob Gottes. Und vielleicht können sich die einen noch erinnern, vor 3 Monaten, der letzte Gottesdienst, da haben wir so Steine gehabt im Gottesdienst und wir haben daran gedacht, wie Josua einen Stein aufgerichtet hat und gesagt hat, ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Das war der erste Teil dieser Serie. Und jeder, der wollte, konnte einen Stein mitnehmen. Jetzt kann es sein, dass du da nicht dabei warst. Ich habe auch schon mal geschrieben, diese Steine sind noch hier, die warten auf euch. Also wenn du am Schluss noch einen mitnehmen willst, für dich als Zeichen, sei es für zu Hause oder vielleicht auch auf dem Bürotisch, im Geschäft oder so, dann darfst du dich am Schluss gerne bedienen. Dein Zeichen mitnehmen, deine Erinnerung, ich, mein Haus, wir dienen dem Herrn. Wir haben in dieser Serie einiges gehört über Erneuerung, Erneuerung der Häuser, der Kinder, der Familien, der erweiterten Familie. Und das Ganze zielt darauf ab, dass wir uns bewusst werden, dass Gott uns eine geistliche Verantwortung gegeben hat als Gemeinde für die nächste Generation. Also es geht nicht einfach nur so um uns, dass wir weiterkommen, sondern er hat uns diese Verantwortung übertragen für die nächste Generation. Das ist etwas enorm Entscheidendes. Sein Prinzip heißt, Menschen segnen durch andere Menschen. Menschen segnen durch andere Menschen. Sein Segen soll von einer Generation zur nächsten weiterfließen als geistliches Erbe und soll sich vermehren. Und das ist unser Auftrag als Gemeinde. Ich finde es irgendwie erstaunlich, dass Gott in der Regel nicht direkt den Segen gibt, sondern eine Generation vorher braucht für die nächste und so weiter. Und das ist vielleicht auch der wichtigste Punkt in der ganzen Predigtreihe. Und ich bete auch dafür, dass uns das immer mehr noch bewusst wird, als Eltern, als Großeltern, als erweiterte Familie, was wir alle sind, füreinander. Wir predigen ständig zu unseren Nachkommen. Alle, ohne Worte. Wir alle, sie beobachten uns, diese nachfolgende Generation, unsere Ernsthaftigkeit, unser Verhalten, unsere Prioritätensetzung, all das sehen sie und darum ist die Frage nicht, ob wir predigen, sondern die Frage ist nur, was? Was predigen wir mit unserem Leben? Und es haben auch schon, jemand hat schon mal gesagt, so aus der Sicht eines Kindes, ich bringe es nicht mehr hin. Aber es geht eigentlich darum, dass man mit dem Leben lauter predigt als mit den Worten. Ja, dass das eigentlich entscheidend ist. Nicht nur, aber auch. Also was wir tun, wie wir den Glauben an Christus leben, die Beziehung zu ihm, das geben wir denen weiter, die wir besonders lieb haben, die uns besonders nahe sind. Und ich wünsche mir, dass uns als Gemeinde wirklich ein großes Anliegen wird, ein möglichst großes Erbe, geistliches Erbe weiterzugeben, einen möglichst großen Segen weiterzugeben. Dass überhaupt das ein Thema ist, auch in unseren Gedanken. Und aus dieser Perspektive müssen wir auch die Erneuerung der Gemeinde ansehen, dass wir die Familien unterstützen in dieser Sache, einen ermutigenden Glauben zu Hause zu leben. Und da jetzt heute sehr wenig Familien da sind mit kleinen Kindern, auch wegen der Corona-Geschichte, können wir das aber aufnehmen, vielleicht auch im Gebet verarbeiten oder sogar auch vielleicht mal irgendwo etwas einfließen lassen bei Familien. Aber es geht darum, dass wir die Familien befähigen, die kommende Generation, dass sie der kommenden Generation einen rettenden Glauben weitergeben können. Einen Glauben, eine Beziehung zu Jesus. Und heute Morgen wollen wir das anschauen, was Psalm 78 dazu sagt. Der Asaf hat etwas sehr Wichtiges dazu zu sagen. Er hat das geschrieben und wir lesen hier Verse 3 bis 7. Was wir gehört und erfahren haben und was unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht vorenthalten unseren Kindern und der künftigen Generation erzählen die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Kindern zu lehren, damit die künftige Generation sie kenne, die Kinder, die geboren werden sollten, und auch sie aufständen und sie ihren Kindern erzählten, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. In Vers 4 erwähnt hier Asaf diese Ruhmestaten von Gott, seine Macht und seine Wunder. All das gehörte scheinbar zu seinem Glaubensleben dazu. Und was war die Folge? Ja, der Asaf war ziemlich begeistert von Gott. Er war ja nicht umsonst Leiter der Lobpreisabteilung im Tempel. Der war da voll dabei. Und Gottes Machttaten und Wunder zur Zeit seiner Vorfahren, aber auch zu seiner eigenen Zeit, das ließ ihn staunen. Das hat er das gemacht mit ihm und so war er begeistert vom Herrn. Und ich glaube, etwas vom Ersten, was wir immer wieder neu brauchen, ist ein Begeisterungsschub. Begeisterungsschub auch vom Herrn. Von Jesus, dass wir neu begeistert werden von Gott, das haben wir nicht auf Vorrat für die nächsten 10 Jahre, das brauchen wir wieder neu. Und jetzt kann man auch einwenden, gut, wir Schweizer, wir sind halt nicht so die euphorischen vielleicht oder die emotionalen Höhenflieger. Wir freuen uns eher innerlich, aber stimmt das wirklich? Ich weiß nicht, also ich habe auch schon Schweizer gesehen, die sind an die Decke gesprungen vor Freude, als ihr Verein ein Tor geschossen hat. Also vielleicht ist da doch noch mehr. Aber fragen wir uns doch auch mal, wie steht es denn um meine Begeisterung für Jesus? Wo zeigt sich die? Ich finde das mal noch eine wichtige Frage, dass man sich das mal ernsthaft und ehrlich stellt. Denn die Kinder sehen das ja auch, ob ich da eine Begeisterung ist oder nicht. Und wenn die Kinder, die sehen übrigens besser als alle anderen, was mich in Schwung bringt. Und wenn die sehen, dass mein Glaube mich immer nur so halbbatzig vom Sofa zieht, so ein bisschen, okay, dann halt. Aber irgendwie die Sportübertragung und ein Hobby, das lässt mich springen wie ein junges Reh, dann werden sie das irgendwo auch ein Stück weit wahrscheinlich übernehmen. Wie gut, wenn wir eine Gemeinde sind, die sich immer wieder gegenseitig ansteckt. Oder versucht, uns anzustecken von dieser Begeisterung. Und dass sie das auch versuchen weiterzugeben. Eben auch, weil wir zutiefst beschenkt sind. Jesus hat uns so viel geschenkt. Jesus war bereit, die Herrlichkeit im Himmel zu verlassen. Und ich meine, nur schon das, wenn man sich das bewusst machen könnte, was das für eine Herrlichkeit ist, die er verlassen hat. Und kam in den Dreck und Staub unserer Erde als einfacher Mensch. Und da hat er ein sündloses Leben geführt. Er ist am Schluss dieses Lebens, hat er die ganze Schuld von uns Menschen auf sich genommen. Die ganze Schuld. Könnt ihr mal irgendwie die Nachrichten lesen, was da alles vorkommt. Und er hat alles auf sich genommen und ist dann für uns gestorben. Und am dritten Tag ist er auferstanden und er hat den Tod besiegt. Er hat eigentlich das Elendste besiegt, was wir haben in dieser Welt. Den Tod. Also es gibt, glaube ich, nichts Blöderes, oder? Aber er hat den Tod überwunden. Er ist stärker und das ist gewaltig. Das ist mega schön. Und jetzt ist dieser Jesus im Himmel zur Rechten des Vaters und wisst ihr, was er tut dort? Der steht vor dem Vater ein für mich. Boah, der spricht meinen Namen aus. Der Thomas, weißt du, der von Birmersdorf da, ja. Wir müssen da mal schauen. Komm. Positiv. Er steht für mich ein, er steht für uns ein, für jeden von uns mit Namen. Er ist unser Fürsprecher, sagt die Bibel. Er ist dein Fürsprecher. Und Jesus hat einen guten Plan für dein Leben. Er sorgt für dich und er lässt dich nie im Stich. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, auch wenn es schwierig wird, er ist immer an deiner Seite, er hilft. Das ist enorme Lebensqualität. Und dazu hat er uns ein ewiges Leben geschenkt. Ein Leben, das nie aufhört, also wenn wir im Himmel sind. Und das ist auch qualitativ ewig. Es ist mega schön. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich, Jesus zu sehen. Ich freue mich. Ich bin auch sehr gespannt. Und es wird wunderbar werden. Und darum hilft mir das auch, immer wieder neu begeistert zu werden. Diese Sicht auf die Gnade. Und ich will für diesen Jesus leben, weil es gibt nichts Besseres, als sein ganzes Leben für Jesus hinzugeben. Es gibt nichts Besseres. Und ich möchte dich mal fragen, hast du diesen Herrn schon angenommen? Hast du Jesus schon in dein Leben eingeladen? Wenn nicht, du kannst es heute Morgen machen. Corona teilweise Lockdown hin oder her. Wir können das machen und ich helfe dir sehr gerne. Wenn du das möchtest, können wir zusammen beten. Er kann dir, er will dir deine Ungerechtigkeit wegnehmen und ein neues Leben, einen Neuanfang schenken. Das ist so etwas von schön. Und wenn wir so mit Jesus leben, wenn wir uns von ihm begeistern lassen, was passiert dann mit unserer Gemeinde? Wenn diese Begeisterung in uns ausströmt, dann wird die Gemeinde tendenziell wie ein Magnet. Sie zieht an. Der Gottesdienst zieht an. Die Megakids ziehen an, Magnet, Mütterli, Magnet und so weiter. Und dann haben wir ein wirkliches geistliches Erbe weiterzugeben. Jetzt vielleicht sagst du auch, ja, aber irgendwie fehlt mir diese Begeisterung. Und ich fände das nur schon mal gut, wenn wir ehrlich sind und sagen, ja, es stimmt, ich habe diese Begeisterung nicht mehr. Und dass wir dann das auch ehrlich vor Jesus bringen und ihm das aussprechen. Und ich würde jetzt nicht unbedingt gerade beten, schenk mir neue Begeisterung, kann man auch, natürlich, selbstverständlich. Aber auch zeig mir, was im Weg steht, dass diese Begeisterung neu in mich hineinkommt und mich erfüllt. Vielleicht ist da ja was im Weg. Und das muss zuerst weg, bevor es wieder ausbrechen kann. Und das würde ich beten. Vielleicht brauchst du auch einen Neuanfang im Glauben. Auch das ist gut möglich, auch schon heute Morgen. Nun, im Zentrum dieser Verse steht, dass Gott einen Bund mit seinem Volk gemacht hat und dass er seinem Volk seine Weisungen gab. Und darum dreht sich auch heute noch alles. Wir stehen auch in einem Bund mit Gott, einem neuen Bund, und das Zentrum ist immer noch das, was er uns sagt, seine Weisungen. Um das geht es auch heute noch. Aber eben nicht nur für uns. Asaf sagt hier im Vers 3 und 4, was wir gehört und erfahren haben und was unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht vorenthalten. Wem? Na, unseren Kindern. Und ich würde jetzt mal sagen, das müssen wir jetzt nicht als Eltern denken, sondern als Gemeinde. Unsere Kinder sind die Kinder der Gemeinde. Und der künftigen Generation erzählen die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Also, was sagt der Text? Worüber sollen wir reden? Also erstens mal, was wir gehört haben und zweitens, was wir erfahren haben. Von diesen beiden Dingen sollen wir reden. Jetzt der John Piper, der sagt dazu Folgendes, das wäre jetzt das Ideal. Ich soll uns nicht jetzt überrumpeln oder so, aber es wäre das, vielleicht, dass wir das anstreben und schön wäre es, wenn es so wäre. Wenn es eine Erinnerung gibt, die unsere Kinder von unseren Familien und unserer Gemeinde behalten sollen, dann folgende. Sie sollten sich an Gott erinnern. Gott war die Nummer eins. Gott war zentral. Es gab eine Leidenschaft, dass Gott in allen Dingen den Vorrang haben soll. Das wäre genial. Und damit dies passiert, müssen wir mit ihnen über den Glauben reden. Über den Glauben reden. Und wir wollen zu den 30% der Gläubigen gehören, die mit ihren Kindern über den Glauben reden. Am Anfang dieser Serie haben wir eine Studie angeschaut, die besagt, ich glaube, die kommt von Amerika, aber hoffen wir, dass sie in der Schweiz ein bisschen höher ist, aber die besagt, dass von den gläubigen Eltern nur 30% mit ihren Kindern über den Glauben reden. Und ich muss euch sagen, ich finde das absolute Katastrophe. Ich halte das fast nicht aus. Das geht doch gar nicht. Nur 30% von den gläubigen Eltern sprechen mit ihren Kindern über den Glauben. Das ist also unglaublich. Und darum, wir wollen zu denen gehören, die eben mit den Kindern darüber sprechen. Und noch besser auch, dass wir zu denen gehören, die mit den Kindern aus der Gemeinde darüber reden, auch wenn es gar nicht deine eigene sind. Also, wir sollen reden über das, was wir gehört haben und erfahren haben. Zuerst mal, was wir gehört und gelesen haben. Das heißt eben auch, wir müssen nichts Neues erfinden. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Wir müssen nichts Neues erfinden, sondern wir können mit den Kindern in die Erzählungen der Bibel eintauchen. Dass wir ihnen einfach erzählen, was in der Geschichte passiert ist von Gott. Wie er die Welt gemacht hat in 6 Tagen. Wie der Sündenfall passiert ist. Wie er Noah gerettet hat durch die Arche von der Sintflut. Und wie dann auch Abraham gelebt hat mit Gott, wie der Mose durch die 10 Plagen auch das Volk aus Ägypten befreit hat. Reden wir von David und seinem Glauben, wie er König wurde. Von den Propheten, wie sie immer wieder versuchten, das Volk zurückzuführen zu Gott. Wir reden von Jesus, seinem Leben, seiner Botschaft, seinem Sterben und Auferstehen. reden wir von der ersten Gemeinde in Jerusalem, was da passiert ist, wie Gott durch sie gewirkt hat und wie Gott bis zum heutigen Tag durch seine Gemeinde wirkt. Und all das soll unseren Kindern wie vertraut werden. Und ihr Lieben, wenn die Kinder klein sind, das hat Gott so genial gemacht, die hören gerne Geschichten. Wenn die Kinder klein sind, es ist so einfach. Den Kindern kann man einfach Bibelgeschichten erzählen, aus der Kinderbibel. Und ich möchte so Mut machen, alle, die noch kleine Kinder zu Hause haben oder die zwischendurch mal kleine Kinder bei sich haben, erzählt ihnen unbedingt biblische Geschichten aus der Kinderbibel. Und das würde ich jeden Abend machen. Das haben wir auch jahrelang immer gemacht, jeden Abend. Wir haben eine ganze Reihe von Kinderbibeln und da haben wir einfach eine nach der anderen durchgemacht, wieder von vorne angefangen. Und das war da völlig egal, auch wenn sie die Geschichte schon das fünfte Mal gehört haben. Also gut, nach ein paar Jahren haben sie dann schon gemerkt, dass langsam was anderes kommen muss. Aber dann sind sie auch nicht mehr kleine Kinder. Aber wichtig, auch wenn man so Geschichten erzählt, dass man immer eine Brücke schlägt von der Geschichte zu unserem Leben. Das ist mega wichtig, weil sonst ist es einfach eine Geschichte, wie viele andere auch. Hat mit dem Leben nicht viel zu tun. Aber dass wir wie sagen, hey, weißt du, und wie Gott dem David geholfen hat, aufgrund seinem Glauben, so hilft er auch uns, hat mit uns etwas zu tun. Einfach so einen Link ins Leben hinein. Ja, wenn die Kinder größer werden, das ist klar. Also spätestens beim 18. Lebensjahr müsste man vielleicht die Kinderbibel in den Schrank versorgen. Ja, nein, natürlich schon vorher. Aber dann verändert sich das von Geschichten erzählen eher Richtung Andacht halten. Also natürlich schon viel früher, weiß auch nicht. Vielleicht so 8, 9, 10 Jahre oder so, dann irgendwann verändert sich das dann. Und dass man eher dann Andachten hält, aber ich möchte auch hier die Latte nicht zu hoch hängen, dass wir einfach ein paar Gedanken weitergeben aus der Bibel. Es gibt auch sehr gute Andachtsbücher für Kinder. Oder man kann auch mal ein Buch lesen für sich, wie man Andachten halten kann. Ich meine, wir haben schon Dümmeres gemacht, oder? Denke ich mal, als unsere Zeit da rein zu investieren. Und dann sagt Asaf, wir sollen den Kindern das weitergeben, was wir erlebt haben, selber erfahren haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das nicht irgendwie ausklammern. Wenn das fehlt, dann besteht die Gefahr, dass der Glaube irgendwie trocken wird und nicht so verlockend ist. Aber unsere Erfahrungen, unsere Zeugnisse machen den Glauben für unsere Kinder relevant. Dann merken sie, hey, das hat mit dem Leben etwas zu tun, das bewirkt etwas, nicht nur Theorie. Und das bringt mir etwas. Und so können wir, oder sollen wir auch ein Stück weit unser Glaubensleben teilen mit Kindern, auch Schwierigkeiten, Herausforderungen. Und ich meine, vielleicht auch Dinge, wo man noch nicht weiß, wie es rauskommt. Und wenn dann Gott hoffentlich auch wirkt und man merkt, er macht eine Umkehr zum Guten, dann erleben das die Kinder dann eben auch. Ich bitte Tim, vor allem Tim, immer wieder auch mal, dass er für mich betet, so wenn es vor einer Predigtvorbereitung ist oder auch vor einem Gottesdienst oder ein schwieriges Gespräch. Das ist mir wichtig. Ich habe ihm auch schon gesagt, weißt du, ich bin überzeugt, Gott hört noch mehr auf die Gebete der Kinder als auf die Erwachsenen, weil ihm die Kinder besonders wichtig sind. Und manchmal fragt er dann auch, und wie war's? Und fast immer kann ich ihm sagen, du, danke, es war wirklich toll. Gott hat dein Gebet erhört, vielen Dank. Ich denke, das macht auch etwas mit einem. Und so können wir Anteil geben den anderen von unseren Herausforderungen, von unseren Freuden im Glauben. So wird die Bibel lebendig. Und wie gesagt, die Kinder merken dann, dieser Glaube bringt mir etwas. Ja, und vom Reden, wann reden wir mit Kindern? Ich würde halt schon versuchen, auch beim Essen das zum Thema zu machen irgendwo. Natürlich, beim Essen darüber zu reden, darum finde ich auch, man sollte möglichst für gemeinsame Mahlzeiten kämpfen. Irgendwann wird es immer schwieriger, je größer die Kinder werden, aber solange wie es geht. Auch vor dem Schlafen gibt es oft gute Gesprächsmöglichkeiten. Und eine ganz wertvolle Sache ist es, wenn man auch so wöchentliche Familienzeiten machen kann. Wöchentliche Familienzeiten, wo man sich zum Beispiel am Samstagabend oder am Sonntagabend so trifft als Familie und sich so fragt, wie geht's euch, wie geht's dir, was beschäftigt dich, dass man ein paar Bibelverse liest, füreinander betet. Und auch offen, auch die Eltern erzählen offen, wie es einem geht. Und ich meine, das kann man auch machen, wenn man mal jemanden eingeladen hat, wenn man selber vielleicht keine Kinder hat, einfach mal spontan. Ich würde das mega gut finden, wenn man das probiert und versucht umzusetzen. Ich habe aber auch schon gemerkt, nicht mit allen Kindern geht das. Also bei uns zu Hause zum Beispiel, das, gerade das ist ein Punkt, wo ich gerne viel mehr machen möchte. Aber unsere Kinder, die sind irgendwie allergisch auf das. Ich weiß auch nicht genau, warum. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ich würde es unbedingt versuchen und nicht zu schnell aufhören. Wenn es dann gar nicht geht, geht es halt nicht, oder? Das ist klar. Aber ja, das wäre ganz, ganz eine wertvolle Sache. Das sind Möglichkeiten, wie wir Gottes Wort zum Thema machen können in der Familie. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass Gott immer wieder, vor allem im Alten Testament, von den Geboten spricht, mit denen wir unsere Kinder prägen sollen. Und auch unser Text macht das hier, Vers 5. Asaf sagt, denn er, Gott, hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Kindern zu lehren. Also Gott hat dem Volk ein Gebot gegeben und hat gesagt, Väter, ihr seid hauptverantwortlich, das den Kindern zu lehren. Und warum ist denn das so wichtig? Warum sind die Anordnungen Gottes so zentral? Einfach, dass man ja keinen Fehler macht, oh, keins auf den Deckel kriegt? Nein. Nämlich 3. Mose 18, Vers 5. Haltet euch an meine Gesetze, sagt Gott, und Vorschriften. Und warum? Denn wer sie befolgt, wird durch sie leben. Also die Gebote Gottes sind der Rahmen, die Leitplanken, die uns vor falschen Quellen schützen und uns hinführen zum wahren Leben. Und da sind wir auch beim Knackpunkt. Eine ganz ätzende Sache, nämlich, dass heute die Gesetze allgemein, vor allem auch die von Gott, scheinbar im besten Fall ein notwendiges Übel sind. Dass wir den Eindruck haben, das engt ein, meine Freiheit und so, das ist eher etwas, das einem im Weg ist. Aber bei Gott ist das anders. Seine Anordnungen sind kein notwendiges Übel, die uns im besten Fall vor etwas Dummem beschützen, sondern wer in den Ordnungen Gottes lebt, die Bibel ernst nimmt, der wird ein Leben erfahren, das wirklich erfüllt. Das wirklich, ja, merkt, das ist ein riesiger Unterschied. Und leider hat der Teufel es geschafft, uns einzureden, dass die Bibel, das Glaubensleben, das im besten Fall irgendein nützliches Übel ist. Aber im Prinzip ist es ja, ein bisschen langweilig und irgendwie trocken, einengend. Und dann beschäftigt man sich mit der Bibel zwar, aber so wie man es mit einer guten Medizin macht, die ein bisschen bitter ist, ist grusig, aber man muss sie halt nehmen, weil es nützt. Aber wenn das unsere Glaubenserfahrung ist, was passiert dann? Was ist die Folge? Dann brauchen wir noch etwas anderes im Leben, das uns wirklich dann Freude macht. Also irgendeine Freude braucht es ja, wenn es dann der Glaube nicht ist, dann braucht es was anderes. Ich weiß nicht, wie es dir an diesem Punkt geht. Aber so müssen wir lernen, im Wort Gottes zu leben, weil das zum Aufregendsten führt, nämlich ein Leben an der wahren Quelle, und das ist Christus. Jesus kann uns und unseren Kindern mehr geben als alles andere in dieser Welt. Als alles andere. Jesus selber sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben in Überfluss haben. Also ich meine, er könnte auch sagen, einfach, dass sie Leben haben. Nein, in Überfluss. Also dieses Leben in Überfluss, das muss irgendwo vorhanden sein. Und das muss in Jesus zu finden sein. Und wenn wir das nicht haben, dann sind wir noch nicht dort, wo wir sein könnten. Es gibt noch mehr in dem Fall. Leben in Überfluss. Und wenn Jesus das sagt, als ewiger Gott, dann ist das nicht nur beschränkt auf irdische Zeit. Und es ist nicht nur im Himmel, dann erst später mal. Er ist gekommen hierher, um Leben in Überfluss zu geben. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen noch das Füttlich lüben und sagen, hey, jetzt will ich noch mehr Jesus suchen, noch tiefer gehen. Bis ich an diesen Punkt komme, wo ich sage, wow, jetzt Leben in Überfluss. Das klingt aber gar nicht nach Langeweile. Jesus will und er kann uns ein Leben geben, das überzeugt und das füllt und begeistert. Wenn wir eben es suchen, wenn wir ihn noch tiefer suchen, ihm nahe sind, auch lernen aus der Bibel uns zu nähren. Und Jesus und die Bibel, das ist ein Team, das ist ganz nahe beieinander. Und damit meine ich nicht nur Bibel lesen, sondern irgendwie auch glauben, die Bibel ist der Eingang zur Freude. Die Bibel ist der Eingang zur Freude und ist auch Teil dessen, was wir als Gemeinde den Kindern vermitteln wollen. Und damit verbunden kommen wir noch zu einem letzten Punkt, warum wir das Ganze tun sollen. Ist auch noch wichtig, Vers 7 heißt es, damit sie, also damit ist das Ziel, Zielangabe. Warum? Damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten, die Kinder, und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Also wenn wir von der Überzeugung kommen, dieses Wort, das schenkt mir Leben in Überfluss, dann bin ich doch auch bereit, dem Schreiber, dem Autor dieses Wortes zu vertrauen. Und die Folge von diesem Vertrauen ist, ich werde ihm auch gehorchen. Also Vertrauen ist die Voraussetzung für Gehorsam auch. Das ist ein Lebensprinzip und das ist ja auch gut so. Sonst würden unsere Kinder mit jedem dahergelaufenen Typen wegmarschieren. Das wäre ganz schlecht. Unser Leben soll den Kindern helfen, ein Grundvertrauen aufzubauen gegenüber Gott. Das beginnt mit einem kindlichen Vertrauen. Und zwar vor allem darum, weil Mami und Papi denn diesen Gott so toll finden. Darum finde ich doch den auch mal nicht schlecht oder gut. Und das ist eigentlich mal ganz schön, oder? So als Basis. Und natürlich muss sich dann mit der Zeit dieser kindliche Glaube wie ablösen. Also die Kinder müssen diesen Glauben gegenüber den Eltern, also durch die Eltern eigentlich, wie über Bord werfen und selber einen Glauben entwickeln. Selber Vertrauen in Jesus finden, damit dann die Grundlage gegeben ist, Jesus zu folgen. Wenn ich ihm vertraue, dann bin ich auch bereit zu tun, was er sagt. Dann werde ich ihm folgen. Und ihr Lieben, das ist eigentlich das wichtigste Ziel, das wir als Gemeinde haben können. Also das wichtigste Ziel ist auch mal, die Menschen zu Jüngern zu machen. Aber ich sage, die wichtigsten Menschen für unsere Gemeinde sind unsere eigenen Kinder, die wir in der Gemeinde haben. Die eigenen Kinder, da fängt es an. Und dann geht es weiter. Also vielleicht sieht das jemand auch anders, aber für mich ist das so, weil die Kinder uns besonders auch neu sind und auch Gott sie uns gegeben hat. Und darum sollen wir das Ziel haben, die Kinder zu Jesus zu führen, dass sie ihr Vertrauen auf Jesus setzen und eine Ortsgemeinde besuchen, Teil werden davon. Darum geht's. Und darum sollen wir den Glauben zu Hause leben. Das kann uns die Gemeinde nicht abnehmen. Also das können wir den Familien nicht abnehmen. Aber wir können ihnen helfen, dass sie das tun. Gerade auch darin braucht eine Gemeinde Erneuerung, wahrscheinlich immer wieder mal. Zum Beispiel auch, dass wir sehen, Megakids, Jungschi, Unti und so weiter, sollen nicht nur an den Kindern wirken, sondern eben auch eine gemeinsame Sicht entwickeln. Wie können wir die Eltern animieren, die ihnen helfen, den Glauben zu Hause auszuleben? Auch die Predigten. Die Themenreihen und was auch immer, die in diesem Anliegen uns stark machen für den Alltag, wo eben auch die Kinder dann angeleitet werden sollen. Nun, warum haben wir diese Predigtserie gemacht? Weil in 100 Jahren ist es überhaupt nicht mehr wichtig, nicht mal so, was die Kinder unserer Gemeinde geleistet haben, wie hoch sie die Karriereleiter gestiegen sind, wie viele Medaillen sie im Sport geholt haben, es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Dann spielt nur noch eine Frage eine Rolle. Haben sie mit Jesus gelebt? Und wisst ihr, was ich auch schon gemerkt habe? Bei der Erziehung haben wir nur eine Chance. Wir können es nicht wiederholen, wenn es nicht gut gekommen ist. Ein zweites Mal. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir haben 16 Jahre Zeit. Und diese 16 Jahre gehen so schnell vorbei. Das ist gewaltig. Und darum wollen wir uns als Gemeinde auch erneuern lassen, und unseren Kindern, unseren Familien helfen, dass sie ihre Kinder zu Jesus und in die Gemeinde führen. Heute haben wir diese vier Punkte gesehen. Einerseits, dass eine Begeisterung für Jesus sehr, sehr förderlich ist oder nötig ist auch dazu. Und dass es vielleicht auch wichtig ist, wenn diese Begeisterung nicht mehr da ist, dass ich dazu stehe und mal vielleicht auch so ein Fördergespräch mache mit jemandem und sage, du, was ist nicht gut bei mir? Oder zweitens auch, dass wir lernen, über den Glauben zu reden, dass wir die Kinder integrieren, auch Erfahrungen austauschen, auch Herausforderungen. Das dritte, dass wir lernen wollen, dass das Wort Gottes zu wahrem Leben führt. Dass wir nicht innerlich so eine Abneigung haben gegenüber gewissen Gesetzen oder Geboten, und sagen, nee, es ist okay, aber da gewisse Dinge finde ich mühsam, dass wir das Ganze auch wie annehmen, was von Gott uns den Kindern vermitteln. Und das Vierte, dass wir lernen, Vertrauen und Gehorsam sind ein ganz starkes Team. Es ist so wertvoll, wenn unsere Kinder ein Vertrauen in Jesus bekommen. Und ich finde das überhaupt etwas vom Schwierigsten. Weißt du, wenn man Kinder hat und dieses Anliegen hat, sie zu Jesus zu führen, das ist etwas, was du nicht machen kannst. Du kannst es fördern, du kannst es versuchen, du kannst dringen, aber du kannst es nicht machen. Und das finde ich hammer schwierig, muss ich ganz offen sagen, auch als Vater. Also ich meine, ich kann jetzt meinen Kindern noch so gute Dinge sagen und versuchen vorzuleben, wenn sie sich anders entscheiden. Ja, will ich die Peitsche nehmen und sie auf den richtigen Weg peitschen? Es geht nicht. Und das wäre für einen Eltern, wäre das auch die größte Not, wenn Kinder nicht auf den Weg gehen. Also es ist eigentlich mega, mega herausfordernd, Kinder zu erziehen. Darum bin ich so froh, dass wir das einbetten dürfen in eine ganze Gemeinde, wo man sich gegenseitig auch irgendwo hilft, unterstützt, ermutigt, auch betet füreinander. Und an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank für das Miteinander, für das gegenseitige Tragen auch in dieser Sache. Denn die Familie, also Erneuerung der Gemeinde, hat ganz viel mit Erneuerung der Familie zu tun, weil Familie ist eigentlich Gemeinde im Kleinformat, im Prinzip. Oder? Das ist es eigentlich. Und darum ist es ja so wichtig, dass wir auch dieses geistliche Leben fördern in den Familien. Und ja, darum braucht es uns alle, dass wir zusammen an Dingen, wo wir Möglichkeiten haben, dass wir mit anpacken. Und ich möchte euch auch gerne das ans Herz legen. Überlegt doch mal in den kommenden Tagen, wie könnte ich dieses Gesamtanliegen fördern? Mit meinem, wo ich dran bin. Und wenn es nur, ja, für sagen, nur Gebet ist, dann wäre das schon hammerviel. Ja, Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich will dir vielmal Danke sagen. Herr, du hast uns so eine grosse Verantwortung übertragen, die Kinder, die wir in der Gemeinde haben. Und eigentlich ist es etwas Grosses, finde ich. Es überfordert uns, also mich einmal. Und wir können es wie nicht machen. Aber hilf du, Herr Jesus, dass wir einfach können, das bestmöglichst fördern, dass wir uns wirklich können, sagen, Jesus, brauch uns, verändere du uns, dass die Kinder mehr können auch prägt werden von dir. Und danke vielmals, dass wir als ganze Gemeinde anstehen können und sagen, brauch du uns, hilf du uns zu sehen, wie wir es noch besser machen können, wie du uns noch besser kannst füllen in dem hinein. Und bitte, Herr Jesus, segne unsere Kinder. Du ihnen begegnen, du sie erfüllen, Herr Jesus, mit dem Heiligen Geist, dass sie durchdringen zu dir, dass sie können schon als Kind für dich leben, deinen Willen suchen und können andere Kinder anstecken. Und bitte, hilf auch ganz speziell den Eltern, dass sie sich wirklich auch brauchen lassen. Dass auch sie sagen, ey, wir wollen das als erstes Ziel haben, bring du uns für sie. Und ich danke dir für jedes, Herr Jesus, in unserer Gemeinde, das auf irgendeine Art und Weise auch fördern. Vielen, vielen Dank. Amen.